Hat dieser Schritt viel Mut gekostet?
Doch, unbedingt. Also sehr lange darüber nachgedacht, sehr lange auch doppelgleisig gefahren, also war angestellt und habe mich selbstständig gemacht, sehr lange diese Belastung auf mich genommen und auf jeden Fall Mut. Also man steht an der Klippe und muss springen. Entweder kommt man drüben an oder nicht, aber man muss springen.
Hatten Sie Unterstützung oder haben Sie Förderprogramme für Gründerinnen in Anspruch genommen?
In dem Sinne habe ich diesen Fit-for-Chef-Kurs von Hannover Impuls mal mitgemacht und generell bei Hannover Impuls bin ich ganz oft rein und rausgegangen und die haben mir sehr geholfen, sehr viele Tipps gegeben, auch sehr viel mental geholfen, aber ansonsten nein. Ich muss sagen, Förderprogramme, ich habe immer das Gefühl, es gibt Förderprogramme, wenn man die Welt verbessern möchte. Also wenn ich mir irgendwas Technisches überlege, womit, keine Ahnung, ich Hunger in der Welt retten kann, dann kriege ich Fördergelder. Aber ansonsten, wenn es ganz normale Sachen sind, dann nicht.
Weil es nicht klappt oder weil Sie der Meinung waren, Sie brauchen es nicht.
Ich hätte das gerne in Anspruch genommen, natürlich. Wie gesagt, ich bin ja am Anfang doppelgleisig gefahren, weil ich kein Geld in Anspruch nehmen wollte, also keinen Kredit aufnehmen wollte. Und das war sehr schwierig für mich. Auch das letzte Jahr war sehr schwierig. Anfangs habe ich ja immer ganz alleine gearbeitet und diese komplette Belastung ist halt schwierig. Und hätte es Förderprogramme oder Fördergelder zum Beispiel gegeben in dem Sinne, dann hätte ich das gerne in Anspruch genommen.
Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Frauen mit wesentlich mehr Schwierigkeiten zu kämpfen haben als Männer bei der Gründung. Können Sie das bestätigen?
Ja, das erste hat damit angefangen. Ursprünglich wollte ich ja keine Auftragskonditorei aufmachen, sondern ein Café. Dann fing es damit an, eine passende Lokalität zu finden. Nun, damals, 3 Jahre jünger oder 2 Jahre jünger, Frau, die ganze Welt wird beherrscht von Männern, habe ich das Gefühl. Also jedes Mal war dieses, oh, dieses kleine Mäuschen, ach, das kleine Mäuschen möchte sich selbstständig machen. Also so, ja, nee, irgendwie die Lokalität, ich weiß nicht, ob das was für sie ist, bis hin zu, da wollte ich damals mal einen Kredit bei der Sparkasse aufnehmen, hatte mit einem Herrn gesprochen, ein älterer Mann, der jetzt aber in Rente ist. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, der nimmt mich nicht ernst, mich und meine Produkte. Sie sind ihm fremd, sie sind neu, der nimmt mich nicht ernst. Aber wenn ich dann mal mit Kollegen, Konditoren spreche, dann sehe ich das auch so. Also das ist dann so, mittlerweile nehmen sie mich wahr, aber am Anfang war es so, was macht das Püppchen da?
Sie verbinden, so die Ankündigung, das konventionelle Konditorhandwerk mit modernen Marketingstrategien. Wie kann ich mir das vorstellen?
Wenn man an Konditoreien denkt, immer noch dieses typische Bild, ein Ladengeschäft, ich gehe hin, ich kann Brötchen kaufen, kann auch mein Stück Erdbeerschnitte kaufen. Wie machen die aber Marketing? Es ist meistens Laufkundschaft und wenn überhaupt mal so ein Flyer, ein Prospekt oder so, was man sich da mitnehmen kann. Gut, jetzt war ja meine Idee, eine Auftragskonditorei zu machen, also quasi kein Ladengeschäft. Und da war halt dann über die Überlegung, wie komme ich an meine Kunden ran? Wie kommuniziere ich mit meinen Kunden, wenn sie nicht ihr Brötchen bei mir kaufen und gleichzeitig dann auch die Torte bestellen? Und deswegen kam die Verknüpfung mit den Marketingstrategien.
Und welche sind das?
Also ich setze viel auf Online-Marketing, also sehr, sehr viel. Das meiste wird online gemacht, sei es über die sozialen Netzwerke, mein eigener Blog auf der Internetseite. Alleine die Internetseite selbst ist sehr auf Online-Marketing ausgelegt. Andere Blogs, mit denen ich zusammenarbeite, wie Frieda Therese, wo ich zum Beispiel Sweet des Monats rausbringe. Jeden Monat mache ich etwas an Süßigkeiten, worüber die Ellen, der gehört der Blog, zum Beispiel schreibt. Ja, also das ist halt viel, viel Online-Marketing. Genau, das ist das, was ich mache. Und ansonsten aber auch manchmal Printmarketing, quasi in Zeitungen, Zeitschriften, das ist halt weniger. Und das Netzwerk. Also das ist für mich auch eine Marketingstrategie, absolut. Also über ein bestimmtes Netzwerk, was man sich mit der Zeit aufbaut, hat man sehr viele Empfehlungen an Kunden. Das sind ja alles Dienstleister, die halt auch ihre eigenen Kunden haben. Und darüber kommen noch sehr viele Kunden.
Wenn Sie merken, dass eine Strategie, eine Marketingstrategie nicht richtig funktioniert, schmeißen Sie die dann über Bord?
Es hat mal ein Fotograf etwas ganz Weises gesagt. Er meinte, diese ganzen Marketingstrategien sind wie Züge. Man muss mal mit jedem Zug gefahren sein. Da muss man wirklich mit jedem Zug gefahren sein, um zu sagen, Mensch, das ist mein Zug, mit dem ich immer wieder gerne fahre oder auch nicht. Es gibt bestimmte Marketingstrategien, die machen für mich keinen Sinn. Die habe ich ausprobiert und sie machen keinen Sinn. Wenn, dann nutze ich sie nur zu bestimmten Angelegenheiten.
Ist das die Falle, in die viele tappen, dass sie an einer Marketingstrategie festhalten und nicht sehen, dass sie vielleicht nicht funktioniert?
Ich denke schon. Also ich denke, viele sind festgefahren in eine bestimmte Strategie. Viele werden auch schlecht beraten, weil die Berater einfach älter sind. Am Anfang, als ich gründen wollte, wurde mir jeden Tag eingetrichtert, ich müsste Flyer drucken, Printmarketing, Flyer, Zeitung, Flyer. Da hat mir keiner gesagt, Online-Marketing ist auch toll. Das ist halt das eine. Das andere ist, viele fixieren sich zu sehr auf das Marketing. Die verlieren einfach das Auge für ihr Kerngeschäft. Das geht dann total unter. Es geht dann nur noch um Marketing. Die Kunden vergessen sie. Und gerade im Bereich Social-Media-Marketing denke ich, dass viele auch vergessen, dass Likes nicht den Erfolg zeigen. Also wenn ich viele Likes auf meiner Seite habe oder viele Follower habe, heißt das nicht, dass ich erfolgreich bin. Und wenn ich viele Follower habe, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich mehr Umsatz habe. Also ab einer bestimmten Zahl ist es garantiert. Also wenn ich jetzt 1 Million Follower habe, dann weiß ich, dass das meinen Umsatz steigert, weil ich viele Sponsoren habe. Aber ansonsten, ich habe zum Beispiel nicht so viele Follower. Ich habe jetzt bei Instagram gerade mal über 800. Das ist für Instagram nicht viel. Heißt aber nicht, dass ich erfolglos bin.
Welchen Tipp würden Sie Gründerinnen geben, die gerade dabei sind, durchzustarten?
Also ich glaube, das Erste, was ich eine Gründerin überlegen sollte, was ist eigentlich das Problem? Und wie sieht meine Lösung dafür aus? Und warum bin ich und mein Unternehmen jetzt gerade was Besonderes oder mein Produkt? Also was sind meine Unique Selling Points? Und wer sind eigentlich meine Kunden? Also wenn ich jetzt, wie zum Beispiel bei uns, wenn die Masse meiner Kunden im Alter von 18 bis 35 sind oder 40 sind, dann macht es wenig Sinn, wenn ich Flyer ausdrucke und in die Briefkästen reinwerfe. Und wenn die Masse meiner Kunden über 70 sind, werden sie sich nicht auf Facebook rumtummeln oder im Internet oder so. Dass man sich halt die Besonderheit seiner Produkte und seines Unternehmens anschaut, meine Unique Selling Points können auch Service sein. Das hat ja mit dem Produkt in erster Linie nichts zu tun. Und wer sind die Kunden und dementsprechend, wie kann ich mein Marketing darauf anpassen?
Sie sprechen jetzt auf der Femconvention. Sind Sie der Meinung, dass solche Veranstaltungen nur für Frauen wie die Femconvention oder die Women in Work, die in Bonn stattfindet im Juni, wichtig sind, wo Frauen unter sich sind?
Ja, es ist alleine schon wichtig zu sehen, wie viele Frauen sich selbstständig gemacht haben, wie viele Frauen sich selbstständig machen. Ich weiß, dass ich ganz am Anfang mal, es ist schon Ewigkeiten her, ich glaube, eine Veranstaltung vom Arbeitsamt war nur für Gründerinnen und ich habe eigentlich von dieser ganzen Veranstaltung einen Satz mitgenommen. Frauen sind die besseren Selbstständigen, weil sie länger Zeit brauchen. Also man hat ja immer dieses Gefühl, es gibt mehr Männer, die selbstständig sind. Das stimmt nicht. Frauen brauchen einfach mehr Zeit. Aber Frauen sind die, die dann erfolgreicher sind, weil sie, wie ich schon vorhin gesagt habe, zweimal über etwas nachdenken und ausdauernder sind, weil sie so lange geplant haben. Ich denke, wenn man auf so eine Veranstaltung ist, wo nur Frauen sind, dann kommt man auch eher ins Gespräch und dann hört man auch sowas. Man hört auch sowas wie, ich habe Kinder und kann mich trotzdem selbstständig machen. Das ist halt auch so eine Sache. Anfangs war das halt so, ich mache mich jetzt selbstständig, wie schaffe ich das? Ich habe keine Kinder, aber sollte ich irgendwann mal Kinder haben, wie schaffe ich das? Und dann habe ich ganz viele Frauen kennengelernt, die auch selbstständig sind und habe gesehen, Mensch, die haben Kinder und schaffen das trotzdem. Und ich glaube, solche Veranstaltungen, die können das auch besser vermitteln, als wenn da Männer sind.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Frau Kiai, von der Festanstellung in die Freiberuflichkeit, haben Sie diesen Schritt jemals bereut?
Ich habe diesen Schritt niemals bereut, gar nicht. Ich bin ja die Fragen, bevor Sie gekommen sind, nochmal durchgegangen und bin nochmal in mich gegangen, habe da nochmal drüber nachgedacht, auf gar keinen Fall. Ich würde auch nie wieder in die Festanstellung gehen. Man weiß ja nie, was passiert. Wenn es irgendwann im Mundus nicht gibt, würde ich immer wieder irgendwas Neues aufbauen. Also ich würde nie wieder zurückgehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Menschen gibt, die dafür nicht gemacht sind. Die können sich unterordnen, die können das machen, aber die sind so gefangen in so einem Käfig. Und wenn ich das bildlich mir vorstelle, war ich gefangen im Käfig und bin jetzt ein freier Vogel, der sich entfalten kann.